Ja, es ist so schön, euch zu sehen. So schön, dass du da bist. Ich möchte mit einer Frage beginnen, zu Beginn. Provokant ein bisschen, aber eine einfache Frage. Warum bist du da? Ich meine, hast nichts anderes zu tun? Das Wetter ist schön, du könntest Fahrrad fahren gehen, du könntest Auto waschen, du könntest wandern, du könntest Golf spielen. Warum bist du heute Morgen hier versammelt, hier drinnen mit den Geschwistern? Was motiviert dich? Ist es Tradition, weil man es halt immer so macht? Ist es Sonntagspflicht? Ist es vielleicht ein sozialer Treffpunkt mit Freunden, dass du endlich die Leute wieder mal siehst, die du schon länger nicht gesehen hast? Man könnte auch gemeinsam im Wald gehen, oder? Warum in den Gottesdienst? Und ganz besonders will ich auch die begrüßen, die online mit dabei sind und auch euch eine Frage stellen. Und zwar, warum bist du nicht hier? Warum bist du nicht hier oder in einem anderen Gottesdienst? Bist du auf Urlaub? Bist du krank? Bist du fußbehindert? Hast du einen Job im Krankenhaus? Hast Wochenenddienst? Es gibt ganz sicher gute Gründe. Oder ist es Faulheit, geistliche Trägheit, dass du den Hintern nicht hochkriegst. Oder die Angst vor einem Virus, der dich von der Gemeinschaft abhält. Ich formuliere es noch provokanter. Warum ist es dir nicht wichtig, Gottesdienst mit anderen zu feiern? Warum? Immerhin versammeln sich Christen seit 2000 Jahren am ersten Tag der Woche, viele unter großen Entbehrungen, nehmen stundenlange Fußmärsche auf sich. Ich habe im Winter bei Open Tours mal gelesen, irgendeine Untergrundgemeinde, die 2 Stunden im Schnee irgendwo einen Berg hochlaufen, um sich bei eisiger Kälte in der Höhle zu versammeln. Und Christen versammeln sich. Warum du nicht? Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, oder jemand hat es mir zugemailt, da war dieser Artikel drin und habe mir gedacht, das passt voll. Ich möchte euch da einen Auszug vorlesen. Da ging es so um Corona-Zahlen oder Corona. Warum sinken nach Corona jetzt die Besucherzahlen in unserer Kirchen? Von Carrie Newhoff heißt der, keine Ahnung wer das ist. Aber ich fand es interessant. Er schreibt, Pfarrerinnen und Pfarrer sind mit derselben Realität konfrontiert nach Corona-Beschränkungen. Viele Menschen kommen nicht mehr in die Kirche. Die Frage ist, warum? Selbst ehemals wachsende Kirchen sind mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Nachdem sie ihre persönlichen Versammlungen auch nur für ein paar Monate eingestellt haben, sind 30-50% ihrer Gemeinde verschwunden. Wir haben uns gefragt, ob die Menschen einfach nur generell ängstlich sind. Aber diese Theorie können wir verwerfen. Viele Menschen, die den Weg zur Kirche nicht mehr finden, haben keine Probleme, den Weg zum Einkaufen, einem Fußballspiel, einem Abendessen, einem Urlaub, in den Tropen, einem Familientreffen oder einem Konzert zu finden. Was sich bei den Menschen, die nicht wieder in die Kirche gegangen sind und sogar bei einigen die es getan haben, feststelle, ist nicht Angst, es ist Gleichgültigkeit. Sie wissen, was Kirche ist und nach dem Bruch der Gewohnheiten, der während der Covid stattfand, wurde ihnen der persönliche Besuch gleichgültig. Gleichgültigkeit wird als Mangel an Interesse, Sorge, Sympathie oder Unwichtigkeit definiert. Sie hassen die persönliche Teilnahme an der Kirche nicht. Es gibt keine starke Gefühlsregung, es ist einfach nicht mehr wichtig. Viele ehemalige Kirchenbesucher sind weder wütend noch haben sie Angst. Es ist ihnen einfach gleichgültig, ob sie wieder in die Kirche gehen oder nicht. Und das ist übersetzt aus dem Englischen, also es geht um das Zusammenkommen im Gottesdienst. Übersetzung ist nicht die beste. Es ist, als hätten sie ihr Leben überdacht, neu überlegt, was wichtig ist und beschlossen, dass der Kirchgang letztlich nicht so wichtig ist. Wenn Sie mit vielen Menschen sprechen, die nicht mehr persönlich teilnehmen, sondern nur noch gelegentlich online dabei sind, werden Sie ihnen sagen, dass Sie immer noch Teil der Kirche sind. Wenn Sie das etwas genauer analysieren, werden Sie wahrscheinlich Folgendes herausfinden. Die meisten Menschen sind nicht ausgetreten. Sie haben einfach aufgehört zu kommen. Das ist, was Gleichgültigkeit bewirkt. Man hört auf zu kommen, aber man denkt nie wirklich, dass man gegangen ist. Gleichgültigkeit funktioniert folgendermaßen. Man wird gleichgültig gegenüber den Dingen, wenn man keinen Wert mehr in ihnen sieht. Es ist einfach nicht mehr wichtig genug für dich, um dir Zeit dafür zu nehmen. Die Menschen sehen keinen Wert im persönlichen Besuch der Kirche, steht hier, des Gottesdienstes. Und so ließen sie ihn nach einigen Monaten oder längerer Pause fallen. Und die abschließende Frage ist, was kann man dagegen tun? Das Gegenmittel zur Gleichgültigkeit ist Leidenschaft, schreibt dieser Autor. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen drüber reden, warum. Warum wollen wir zusammenkommen, um Gott gemeinsam anzubeten? Und ich habe diese Fragen zu Beginn gestellt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich selbst diese Frage zu stellen. Also sich selbst die Frage zu stellen. Nicht, oh, der so und so ist nicht da, warum ist der nicht da oder warum ist die da oder nicht da, sondern fang bei dir an. Warum bist du heute da? Oder warum bist du heute nicht da? Was motiviert dich, Gottesdienst zu feiern oder Gottesdienst nicht zu feiern? Das Thema heute ist Anbetung in Gemeinschaft oder gemeinsam anbeten. Und ich denke, es ist so gut, dass wir uns bewusst machen zu Beginn, wo wir persönlich stehen. Das Ganze ist nämlich zuallererst eine Herzensangelegenheit. In Matthäus 15 hat Jesus den Propheten Jesaja zitiert. Matthäus 15, Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und Jesaja sagte, ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot, also Sonntagspflicht, Religiosität. Und im Vers 9 heißt es, vergeblich aber verehren sie mich. Also all das, was wir äußerlich tun, dass wir uns versammeln zum Gottesdienst, dass wir Abendmahl feiern, dass wir beten, dass wir singen, das ist total für die Katz, wenn es nicht vom Herzen kommt. Wenn es nicht mit unserem Innersten korrespondiert. Ich meine, dann können wir genauso gut Radfahren gehen oder Auto waschen heute Morgen. Dann hat unsere Anbetung null Wert und ich würde sagen, es berührt Gott kein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht berührt es ihn unangenehm. So wie dich, wenn dir jemand nicht ernst gemeinte Komplimente macht, weil er, weiß nicht, dich manipulieren will oder sich reinschleimern will oder weil er irgendwie denkt, er muss das jetzt tun, aber du spürst, es ist nicht echt. Wie fühlt sich das für dich an? Ist eher abstoßend, oder? Denken wir, vielleicht geht es Gott genauso. Denken wir mal an das Gebet, das Jesus seinen Jüngern, also auch uns, gelehrt hat, das Vaterunser. Wie fängt es an? Wir können es gerne gemeinsam beten. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wie endet es? Also zumindest in manchen Übersetzungen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist das Reich. Du bist der rechtmäßige Herrscher über dieses Universum als unser Schöpfer. Dein ist die Kraft. Du hast alle Macht. Du kannst und du darfst alles tun, was immer du tun willst. Dein ist die Herrlichkeit. Du bist herrlich. Du bist unvergleichlich. Du bist wunderbar. Die wunderbarste Person, die existiert. Und es wird in alle Wahrheit, in alle Ewigkeit wahr sein. Das soll in alle Ewigkeit wahr sein. Wir sagen Amen zum Schluss so sei es. Also wir nehmen unseren Platz als Geschöpfe ein, wir machen uns eins mit aller Schöpfung und wir beten Gott an. Das ist die geistliche Realität. Die Engel, die beten Gott an. In Jesaja 6 sieht der Prophet den herrlichen Gott auf dem Thron über dieses Universum sitzen und er sieht diese Seraphim, diese Engelwesen, die einer dem anderen zurufen und sprechen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und natürlich haben wir in der Offenbarung im Kapitel 4 dieses wunderbare Bild der versammelten Anbetenden. Johannes beschreibt hier, was er sieht. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron. Und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und sie beteten Gott an und sagten: Amen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeiten zu Ewigkeiten. Amen. Also alle Geschöpfe, die einen Willen haben, beten im Himmel Gott gemeinsam an. Sie verehren ihn gemeinsam. Und sicher ist euch das aufgefallen, dass das Vaterunser im Plural steht. Wir sind so individualistisch geprägt in unserer Kultur, dass uns das manchmal vielleicht gar nicht mehr auffällt. Oder wir leiern es einfach runter. Aber es ist das Vaterunser. Und natürlich ist es wichtig, dass jeder sich persönlich dafür entscheidet, Gott anzubeten, aber wir entscheiden uns auch, das gemeinsam zu tun, zusammenzukommen und ihn gemeinsam anzubeten. Wir sind der Tempel Gottes in dieser Welt. Wir sind der Leib Christi. Mit all unseren Unterschiedlichkeiten sind wir eins in ihm und wir stellen das gemeinsam dar, was im Himmel Realität ist. Das, was wir gerade gelesen haben in der Offenbarung. Und wir sagen: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das stellen wir dar. Was denkt ihr? Hat es einen Wert? Hat es einen Wert? Und zwar unabhängig davon, wer hier predigt oder wer Lobpreis leitet oder welche Lieder wir singen und was für ein Stil. Gott gemeinsam anzubeten, wie im Himmel, so auf Erden. Das Wort anbeten, im Englischen kommt es noch besser raus. Im Englischen ist es das Wort worship. Und das kommt eigentlich von worthship, also dass wir Gott den höchsten Wert zuschreiben. Und jeder Mensch ist ein Anbeter. Also entweder er betet Gott an oder irgendwas anderes. Aber jeder Mensch hat etwas oder jemanden, dem er dem höchsten Wert zuschreibt in seinem Leben. Das er verehrt, für das er lebt, für das er sich aufopfert, um das er sich dreht. Und es kann der Schöpfer sein, dem allein die Ehre gebührt. Oder es kann irgendein Götze sein, irgend so ein selbstgeschnitztes, falsches Gottesbild. Dinge wie Ruhm oder Ehre oder Reichtum oder Sex oder kannst du selbst sein, und das ist natürlich am allerlächerlichsten, oder? Weil du kennst dich ja selbst. Nein, du bist es nicht wert, angebetet zu werden, und du weißt es. Anbetung ist eine Entscheidung. Anbetung hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Ja, die sind einmal oben, einmal unten, ja, so wie das Leben so spielt. Aber unsere Anbetung soll davon nicht abhängig sein. Anbetung ist was unser ganzes Leben einnimmt. Es ist ein Lebensstil, es ist kein Event. In Kolosser 3 heißt es, alles was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also unser ganzes Leben ist Anbetung, wenn wir es für Gott leben. Auch das, was wir als Anbetung oder Lobpreis im engeren Sinn bezeichnen, wo wir Gott mit unseren Worten in Gebeten oder in gesungenen Gebeten unsere Verehrung und unsere Wertschätzung ausdrücken, ihm das zusingen, was er uns bedeutet. In Hebräer 13 heißt es, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Natürlich auch auf sein Wort zu hören und ihm gehorsam zu sein, es auszuleben, das ist auch Anbetung. Warum sollen wir denn Gott anbeten? Oder warum wollen wir Gott anbeten? Ja, zwei Dinge. Erstens wegen dem, wer er ist. Und zweitens wegen dem, was er für uns getan hat. Rhys Steadman hat geschrieben, Anbetung ist unser Eingenommensein von Gott selbst, von der Größe seines Wesens. Und William Vine schreibt, Anbetung ist die direkte Anerkennung Gottes, seiner Natur, seiner Eigenschaften, Wege und Ansprüche. Ob es durch das Ausdrücken unseres Herzens im Lobpreis und Danksagung oder durch Taten, die aus dieser Anerkennung erfolgen. Wir reagieren auf das, wer Gott ist. Warren Wiersbe hat geschrieben, Anbetung ist die Reaktion des Gläubigen mit allem, was er ist, Verstand, Emotionen, Willen und Leib, auf alles, was Gott ist und sagt und tut. Er allein ist würdig, angebetet zu werden. Bei ihm allein ist es angemessen, dass wir ihn zum Zentrum unseres Lebens machen. Er ist der Schöpfer. Wir verdanken ihm alles. Und er ist die wunderbarste Person, die existiert. Er ist rein, er ist heilig, er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist gerecht, er ist ehrlich und all diese Dinge in Perfektion. Also wen sonst sollten wir anbeten? Wem sonst sollten wir den höchsten Wert zuschreiben und zusingen? Wir wollen ihn schätzen vor allem anderen. Und wir wollen zufrieden sein mit ihm. Also erstens, wir beten ihn an wegen dem, wer er ist. Und zweitens beten wir ihn auch an wegen dem, was er für uns getan hat. Er liebt uns. Er liebt dich ganz persönlich. Er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Er liebt dich mehr, als irgendein Mensch dich liebt. Und er tut es nicht nur theoretisch mit Worten, sondern praktisch aufopfernd mit voller Hingabe an uns, seine Geschöpfe. Mehr als jeder Mensch dich je lieben wird. Wie sehr liebt er dich? So sehr. Und auch deswegen beten wir ihn an. Ich meine, wen sonst sollten wir anbeten? Für wen sonst sollten wir leben? Ich glaube, Gott anbeten ist natürlich, wenn wir geistlich klar sehen. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern sind auch dabei, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Es ist vernünftig, was sonst sollten wir tun? Und wenn ich sage, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dann ist es natürlich zutiefst richtig und sinnvoll für jeden Einzelnen, das zu tun. Aber es hat auch eine gemeinschaftliche Komponente. Ich möchte, dass ihr das seht in Gottes Wort, dass Gottes Volk sich von Anfang an, als sie Gottes Volk geworden sind, sich gemeinsam versammelt haben, um es gemeinsam zu tun. Und zwar 2. Mose 4 können wir anfangen. Das ist so ganz am Anfang noch in Ägypten. Die Familie Israels ist gerade zu einem Volk geworden in Ägypten. Und Mose und Aaron verkündigen dem Volk Gottes Versprechen der Erlösung. Ja, Gott ist Mose erschienen im Dornbusch, hat ihn berufen, hat ihm gesagt, ich will mein Volk retten, und sie gehen zu dem Volk und sagen ihnen das. Und da lesen wir 2. Mose 4, Vers 31, und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Und das sehen wir durch die ganze Geschichte durch. Ich meine, die Psalmen bezeugen das wahrscheinlich am besten. Ich habe euch einen mitgebracht, Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns ihm mit Psalmen zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das ist, was wir sind. Deswegen wollen wir ihn gemeinsam anbeten. Psalm 111, Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Und natürlich sehen wir das auch im Neuen Testament, dass die Gemeinde, die Versammlung der Erlösten, Gottes Volk, sich von Anfang an versammelt haben, um ihn gemeinsam anzubeten, um ihn gemeinsam zu lieben, um ihn gemeinsam wertzuschätzen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft miteinander zu haben, von Anfang an. Epheser 3 bringt es zum Ausdruck zum Beispiel, so ein Lobpreis wieder, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Über die erste Gemeinde lesen wir. Gemeinde in Jerusalem, die war auch noch recht jüdisch geprägt, werden wir sehen. Aber Apostelgeschichte 3, also sie verharrten in der Lehre der Apostel, das Neue Testament, und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, also sie haben miteinander gegessen und Abendmahl gefeiert und in den Gebeten. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, haben ihr Leben geteilt miteinander, inklusive ihrem Zeug. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Haben sie als Juden so gelebt? Zwei, ja. Danke, Jochen. Sehr gut, ja, stimmt. Wir hatten den Vers jahrelang in unserem Gemeindebrief, gell? Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie hatten Gemeinschaft. Vorher noch. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot. Also hatten viel mehr Gemeinschaft als einmal in der Woche im Gottesdienst. Nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wir haben keine super genaue Anleitung, wie wir genau Gottesdienst feiern sollten. Und ich glaube, Gott hat das ganz bewusst offen gelassen. Ich glaube, es gibt ganz viel Freiheit in der Gottesdienstgestaltung. Aber wir sehen hier, sie versammelten sich, um Gott gemeinsam anzubeten. Und bald hat sich der erste Tag der Woche, der Sonntag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, so als Fixpunkt herauskristallisiert. Und wir haben übrigens auch schon eine Frucht gesehen. Ich meine, wir könnten ja fragen, was bringt es uns? Ist eine völlig falsche Frage. Aber wir haben schon eine Frucht gesehen. Während die Gemeinde sich um Gott versammelte, haben wir gelesen, tat der Herr täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Gott hat hinzugefügt, hat seine Gemeinde gebaut. Und zweitens, vorher noch, Johannes 20, ist der Ostermorgen. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Shalom, Friede euch. Also die Jünger haben sich versammelt am ersten Tag der Woche, am Sonntag, und sie haben ihre Angst miteinander geteilt. Und was passiert? Jesus taucht auf. Und dann eine Woche später, am nächsten Sonntag, taucht Jesus wieder auf. Ganz besonders für den Thomas, wie wir wissen. Aber Jesus taucht auf. Und wahrscheinlich habt ihr das auch schon erlebt, wo ihr so mit dem Schweinehund gekämpft habt, ob ihr in die Gemeinschaft gehen sollt, in den Gottesdienst oder in den Hauskreis oder in den Gebetsabend, so wie dieser Typ, der sonntagmorgens von seiner Mama aufgeweckt wird zum Gottesdienst und er sagt, Mama, ich mag nicht in den Gottesdienst gehen, ich bin müde und ich habe keine Lust und ich mag die Leute nicht und die Leute mögen mich nicht. Mama, sag mir einen vernünftigen Grund, warum ich in den Gottesdienst gehen soll. Und sie sagt, du bist der Pastor? Aber wahrscheinlich habt ihr es auch schon erlebt, oder? Ihr kennt diese Kämpfe. Du kämpfst mit deinem Schweinehund, ja? Das ist ein geistlicher Kampf auch. Und wahrscheinlich hast du auch erlebt, du rappelst dich auf und du gehst hin, obwohl du gerade keinen Bock hast. Und was passiert? Jesus taucht auf. Und er spricht dich an durch eine Predigt oder ein Lied, dass wir singen, oder ein Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester und du kriegst eine Antwort. Du wirst ermutigt oder ermahnt, gestärkt und du gehst erfrischt und geistlich genährt und gestärkt nach Hause. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ja, die meisten, gell? Ich auch. Und Jesus ist Gott. Er ist allgegenwärtig, er ist immer da, aber er taucht in ganz besonderer Weise auf, wenn sich seine Gemeinde um ihn versammelt, um ihn anzubeten. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ja, der Kontext ist Gemeindezucht, wie wir wissen, aber ich glaube, wir können es auch weiter anwenden. Jesus taucht auf, wenn seine Gemeinde sich um ihn versammelt. Er wirkt in ganz besonderer Weise. Apostelgeschichte 2, was passiert? Die Gemeinde versammelt sich und der Heilige Geist kommt auf sie und rüstet sie zu. Apostelgeschichte 4 sehen wir dasselbe, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also Freisetzung zum Dienst. Apostelgeschichte 12, sehen wir es auch. Die Gemeinde versammelt sich zum Gebet. Petrus war im Gefängnis, die Gemeinde betet. Gott schenkt einen Engel, um den Petrus zu befreien. Die Gemeinde ist völlig überrascht, als die Gebetserhörung an die Tür klopft. Also eine Komik in der Geschichte auch. Aber Gott wirkt. Also erstens, Gott baut seine Gemeinde, wenn wir uns um ihn versammeln. Er fügt hinzu. Zweitens, Jesus taucht auf in der Versammlung seiner Gemeinde. Und dritter Punkt, die Gemeinschaft stärkt uns, die Gemeinschaft bereichert uns. Ich meine, allein eine tolle Erfahrung mit jemand anderen teilen zu können, ist schon unheimlich schön. Das macht alles viel schöner. Ich meine, jemand hat mal gesagt, ungeteiltes Glück kann man kaum Glück nennen, es hat keinen Geschmack. Stimmt, oder? Ich meine, was ist schöner, mit einem Selfie-Stick auf irgendeinem Berggipfel zu stehen oder vor einem Sonnenuntergang alleine oder dieselbe Erfahrung mit jemandem zu teilen und zu sagen, hey, wow, schau dir das an, wow, wunderbar, ist das nicht schön? Und du teilst diese Erfahrung miteinander. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Es ist mindestens doppelt so schön, mit den Kindern ihnen zuzugehen als allein. Und ihre Begeisterung und ihr Staunen und ihre Freude zu teilen. Und so ist es auch geistlich. Es ist so viel besser, als geistliche Familie miteinander unterwegs zu sein, als allein. Die größte Erfahrung zu teilen, die es überhaupt gibt. Die Gotteserfahrung zu teilen. Und das stärkt uns, das prägt uns. Und Begeisterung ist ansteckend. Ich meine, geistlich allein unterwegs zu sein, das ist so spannend wie allein Fußball zu spielen. Kann man machen, aber es fehlt was. Ich habe unlängst in Epheser 5 gelesen in meiner stillen Zeit. Da heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also auf gut Deutsch, lasst euch nicht vom Weingeist beherrschen, sondern vom Heiligen Geist beherrschen. Und wie können wir das praktisch tun? Wie können wir praktisch voll Geist werden, unser Leben, unser Denken mit ihm erfüllen? Vers 19, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Also wenn du Gott anbetest mit deinen Lobliedern, dann ist es nicht nur Gottesdienst, dann ist es auch ein Dienst an deinen Brüdern und an deinen Schwestern, die sich mit dir versammeln. Weil deine Entscheidung, Gott zu folgen, deine Entscheidung, Gott zu lieben, dein Herz anzubeten, deine Leidenschaft, die turnt mich an und die wärmt mein Herz. Und dann brennen wir gemeinsam. Das ist wie, wenn ein Streichholz seinen Kopf mit anderen zusammensteckt. Dann wird es heiß. Vielleicht... Nee, Kinder sind keine mehr da. Aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wir haben das mal im Kindergottesdienst gemacht. Wir wollten haben mit Streichhölzern im Spielsand einen Schriftzug gesteckt mit den Streichhölzern. Ich glaube Jesus oder irgend sowas. Und die Idee war, dass das Feuer dann da entlang brennt. Und das hat wirklich funktioniert. Aber es ist so heiß geworden, dass dieser Teller, wo das Ganze gestanden ist, geschmolzen ist. Gott sei Dank haben wir es draußen gemacht. Aber Jesus will uns heiß. Und heißes Christsein macht so viel mehr Bock als laues Christsein. Und das ist Jesu Plan für uns. Also, wenn wir uns versammeln, Gott fügt hinzu, Jesus taucht auf, wir werden gestärkt und viertens, Gemeinschaft bietet auch einen Schutz. Ihr wisst es aus den Tierfilmen, also viele Tiere leben ja deswegen in Herden oder in Rudeln zusammen, weil die Löwen oder Wölfe oder wer auch immer, die suchen sich die Gazelle aus, die irgendwo alleine rumsteht, die sich von der Herde entfernt hat und mit diesen Einzelgängern haben die leichtes Spiel. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Gemeinschaft bietet Schutz. Gemeinschaft bietet auch Schutz vor Erkalten. Ihr kennt es vom Grillen. Wenn ich grille, ich habe so dieses runde Ding da, diesen Kamin, wo man die Kohlen anheizt. Und dann, wenn die heiß sind, dann leere ich die in meinen Grill rein und dann gibt es immer so ein paar Kohlen, die ja an den Rand rollen. Und vielleicht habt ihr das auch schon beobachtet, die kühlen schneller aus als die, die mit den anderen zusammen sind, die Gemeinschaft haben sozusagen. Und ich glaube, das ist auch geistlich. So, deswegen sagt uns Gott im Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und er schreibt das an eine verfolgte Gemeinde. Zusammenzukommen war echt gefährlich. Es hat denen die Freiheit kosten können, das Leben kosten können oder von ihren Geliebten. Der ganze Kontext vom Hebräerbrief ist Warnung vor Abfall, weil die Verfolgung so krass war. Und trotzdem schreibt er dieser Gemeinde oder diesen Christen, versäumt nicht das Zusammenkommen. Bleibt in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich möchte es uns sagen, bleib in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Lass uns gemeinsam glühen, lass uns unsere Köpfe zusammenstecken und gemeinsam brennen. Lass uns einander anreizen. Lass uns versammeln, um Jesus gemeinsam zu lieben. Wir werden das im Himmel tun, warum nicht hier schon einüben? Wie im Himmel, so auf Erden. Ich kenne keinen Christen, der sich isoliert hat vom Leib Christi. Ich nenne das so die Lucky Luke-Christen, der einsame Cowboy, die so die Einstellung haben, ja, ich und der Herr, das ist genug und ich kann mit ihm reden beim Spazierengehen. Ja, kannst du und das ist wunderbar. Aber ich kenne keinen, der so allein unterwegs ist, der geistlich wirklich gesund ist. Es ist nicht heil, es ist nicht Gottes Plan. Er hat uns in die Gemeinschaft berufen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt uns Gott durch den Apostel Paulus, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Was passiert, wenn ein Glied von dem Leib abgetrennt wird? Ich illustriere euch das mal. Ich habe hier meinen Daumen. Mach mal ab. So. Was passiert, wenn ein Glied von dem Leib abgetrennt wird? Was passiert mit dem Daumen? Ist das heil für den? Ich meine, ist makaber, oder? Es ist ungesund. Und das Ding ist, wenn der von meinem Leib abgetrennt ist, dann ist er auch vom Haupt abgetrennt. Und das gilt auch geistlich, ne? Ein Stück weit zumindest, also theologisch nicht 100% richtig, aber ein Stück weit, Jesus drückt sich durch seinen Leib aus. Und wenn du dich vom Leib abtrennst, dann verpasst du einfach jede Menge. Also wo soll der Daumen sein? Hier an meinem Leib, ne? Da soll er sein. Und da kann er wachsen, da kann er leben, da kann er Führung erfahren von dem Haupt. Also wir versammeln uns, um Gott gemeinsam zu verehren, ihn gemeinsam zu lieben, ihn zu schätzen. Erstens wegen dem, wer er ist. Er ist unser Schöpfer, er hat unendlichen Wert. Zweitens wegen dem, was er für uns getan hat. Keiner liebt uns mehr als er. Er hat sein Leben für uns gegeben. Deswegen wollen wir für ihn leben. Und drittens, schlicht und einfach, weil es unheimlich gut ist für uns. Wie für den Daumen, wenn er mit meinem Leib verbunden ist. Da ist Leben, das stärkt, da ist Schutz. Und das ist so gut und so heil. Also die praktische Anwendung heute Morgen ist eigentlich ganz einfach, nämlich ein Aufruf zu geistlicher Gemeinschaft, zu gemeinsamen Gottesdienst. Lasst uns gemeinsam brennen für Jesus. Lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen, gerade auch im Sommer. Wir machen nicht Urlaub von Jesus oder Urlaub von der Gemeinde, wir machen Urlaub mit Jesus und mit der Gemeinschaft und vielleicht haben wir mehr Zeit, Gemeinschaft zu haben im Sommer. Lass uns es nutzen. Und es muss ja nicht immer alles organisiert sein. Lad einen Bruder, eine Schwester ein zu dir nach Hause. Lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns dieses Corona, weiß nicht, was das war, diesen Wahnsinn hinter uns lassen. Es war nicht heil für die Gemeinde. Lass uns zusammenkommen. Lass uns geistliche Gemeinschaft investieren. Vielleicht ein Gedanke noch. Ich habe eingangs gesagt, das Wichtigste ist unsere Herzenseinstellung. Ich meine, mit was für einer Haltung wir zusammenkommen, ist wahrscheinlich noch wichtiger, als dass wir zusammenkommen. Und man kann die Haltung nicht unbedingt an Äußerlichkeiten festmachen. Also unsere Temperamente sind ja völlig unterschiedlich. Und wenn wir irgendwas tun, um irgendwelche Menschen zu beeindrucken, dann ist es eh falsch, ne? Wenn wir es nur für andere tun, um gesehen zu werden, dass wir das auch machen oder so. Aber Gott sieht unser Herz. Aber Gott hat uns auch einen Leib gegeben und eine Stimme gegeben, um unser Herz auszudrücken. Und das bedingt sich auch gegenseitig, ne? Also oft drückt unsere Körperhaltung ja eine Geisteshaltung aus. Wir nennen das Körpersprache. Und auch, was wir mit unserem Leib tun, beeinflusst ein Stück weit unsere Seele. Und so bitte jeder prüfe sich wieder selbst, nicht den Nachbarn. Welche Sprache sprichst du mit deinem Körper? Reizt es deine Seele an? Reizt es deine Brüder, deine Schwester an? Sie sagen, ja, lass uns den Herrn gemeinsam lieben. Tönt es sie an oder eher ab? Ich möchte euch nochmal an die Definition von Warren Wiersbe erinnern, was Anbetung ist. Anbetung ist die Reaktion des Gläubigen mit allem, was er ist, Verstand, Emotionen, Willen und Leib, auf alles, was Gott ist und sagt und tut. Ich möchte gerne ein kleines Rollenspiel machen für euch und ihr könnt mal Gottes Position, will ich nicht sagen, aber seine Sichtweise einnehmen. Und ihr könnt ja mal es auf euch wirken lassen, wie es auf euch wirkt, okay? Ich mache mal eine Anbetungszeit hier. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Jesus, niemand ist wie du. Wie hat es auf euch gewirkt? War das authentisch? Hat es zusammengepasst? Oder war da irgendwo so ein bisschen eine Schere zwischen dem, was ich gesungen habe und dem, was ich ausgedrückt habe mit meiner Körpersprache? Passt das Bild für euch? Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns ermahnen, auch mich, mit einer aktiven Haltung Gottesdienst zu feiern. Okay, Gottesdienst ist nicht irgendwie, da vorne ist Theater und irgendwer Konzert auf der Bühne und die anderen sitzen irgendwie passiv da als Zuschauer, als Konsumenten. Nee, Anbetung ist was, was wir gemeinsam tun. Ja, die Lobpreisband ist unsere Begleitung und wir sind der Chor und unser Publikum ist Gott und wir tun das gemeinsam. Und ich möchte euch ermutigen, das von ganzem Herzen zu tun und fühlt euch frei, auch zu beten. Ja, es ist nicht nur der Lobpreisleiter hat die Lizenz zum Beten oder so. Nee, es ist keine Show, wir beten ihn gemeinsam an. Und weißt du was, wenn du dich nicht danach fühlst, und das kenne ich, jeder kennt es, gestern war spät, Hochzeit. Wenn du dich nicht danach fühlst, dann entscheide dich trotzdem, ihn anzubeten. David hat es getan, oder? Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Warum hat David das gesagt, zu sich selber eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil die Seele nicht so Bock drauf gehabt hat, zu preisen gerade. Preise den Herrn, meine Seele. Lukas 10, Vers 27, hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Willenskraft und mit deinem ganzen Verstand. Und ja, manchmal ist das Gefühl oder die Seele so ein bisschen träge. Ja, dann lieb ihn halt mit deinem Willen und mit deinem Verstand. Und oft folgen unsere Gefühle unseren Entscheidungen nach. Und ich wünsche mir, dass ich leidenschaftlicher werde, dass wir gemeinsam leidenschaftlicher werden in unserer Anbetung Gottes. dass es ansteckend ist. Als ich das erste Mal in eine Gemeinschaft gekommen bin von Menschen, die Gott leidenschaftlich angebetet haben, da habe ich mal gedacht, okay, die sind ein bisschen komisch drauf, war völlig ungewohnt für mich, aber es hat mein Herz berührt. Und ich bin wiedergekommen. Und irgendwann habe ich mich bekehrt. Es war Evangelisation. Und unser Gott ist es wert, unser Gott ist so würdig. Also preise den Herrn, meine Seele. Und all mein Inneres, seinen heiligen Namen, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Amen. Und lass uns das jetzt praktizieren. Wir werden noch eine Anbetungszeit machen, ganz bewusst nochmal nachher. Und lass uns das bewusst umsetzen, was wir gerade gehört haben. Und ihn mit ganzem Herzen und mit so großer Freiheit, wie Gott es dir geschenkt hat, wie es dir gerade möglich ist, auch mit deinem Leib, mit deiner Stimme, ihn anzubeten. Wir werden Abendmahl feiern, wir werden betrachten, was er für uns getan hat. Lasst uns gemeinsam Jesus lieben. Amen. Deswegen sind wir hier heute Morgen.